PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Hallöchen! Heute die 11. Folge Bildungswelle und wie immer hinter dem Mikro Iris und
Kaya. Hey, hey! Heute senden wir euch mal ein ganz außergewöhnliches Thema. Seit ein paar Tagen hat das Dekolonisierungsprojekt an der PHKA gestartet. Das ist eine Kooperation mit einer Uni in Kamerun.
Außerdem stellen wir euch heute noch den Hochschulrat vor. Was macht der eigentlich? Welche Bedeutung hat das für mich als Studi der PHKA? Und wie kann ich sogar Teil des Hochschulrats werden?
Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
Kommen wir jetzt erstmal zum Hauptthema unserer Sendung. Es handelt sich um ein Thema, das noch bis vor wenigen Jahren eher totgeschwiegen wurde oder zumindest nicht öffentlich wirksam diskutiert wurde. Es geht um Dekolonisierung, genauer um das Forschungsprojekt Dekolonisierung von Wissensproduktion und Bildungssystemen in Deutschland und Kamerun. Und weil das so ein historisch geprägtes und vor allem prägendes Thema ist, darf da natürlich nicht nur eine Seite dazu gehören. Deswegen handelt es sich um eine Kooperation zwischen der PHKA und der kamerunischen Universität Yaoundé 1.
Genau, das Projekt läuft im Rahmen des Programms Arbeits- und Studienaufenthalte, kurz ASA, der Engagement Global GmbH. Und dieses ASA Academy Projekt hat einen ziemlich langen Vorlauf mit insgesamt schon 6 Forschungssemestern, also 3 Jahren. Und wir haben uns jetzt extra mit Frau Professor Dr. Martin getroffen, die ist nämlich die Initiatorin des Projekts, und wir haben sie gefragt, was denn eigentlich die Idee hinter dieser besonderen Forschung war.
Es begann im Grunde 2015 mit meinem Projekt in Laos, als wir eingeladen wurden, Englischunterricht in Laos zu geben. Und von Anfang an die große Frage im Raum stand, wie kommen weiße westliche Lehrende und Forscher dazu, in Asien zu meinen, sie wüssten, wie man hier Englisch unterrichtet. Und ich habe das Projekt auch sehr schnell umbenannt von Teaching English in Laos in bidirektionales Lehren und Lernen, weil wir dann mit Tandems gearbeitet haben. Und über mein Lernen des Lehrens und Lernens und der Dekolonialität in Laos mit einem maximal differenten Partner zwischen Nord und Süd, sind mir sehr viele Sachen klar geworden, die in den letzten 30 Jahren ich hier in meiner Laufbahn als Englischdidaktikerin so noch nie gesehen hatte. Und ich war einigermaßen entsetzt über diese Lücke, die ja nicht nur bei mir besteht, sondern im Grunde in der gesamten deutschen Fremdsprachendidaktik, wenn ich mich so umhöre. Und dann wollte ich dem etwas gründlicher nachgehen und habe transdisziplinär gelesen und gemerkt, dass es einige Ansätze gibt, die im Grunde das beschreiben, schon länger, was wir praktisch gemacht haben am Schluss. Daraufhin habe ich gedacht, jetzt müsste ich es nochmal richtig machen. Und einen neuen Partner gesucht, der ganz aktiv die Dekolonialität bidirektional mit mir empirisch und theoretisch und auch praktisch erproben wollen würde. Und dann habe ich überlegt, wenn man das konsequent zu Ende denkt mit der Dekolonialität, dann müsste man eigentlich in Ländern suchen, die von uns einstig kolonisiert wurden und wo Reste an Denkstrukturen zu erwarten sind, die den deutschen kolonialen Denkmustern gleichen.
Und so kam Frau Martin dann auf afrikanische bzw. westafrikanische Länder. Und hier hat dann der Zufall mit reingespielt. Durch ihren Vortrag auf einer Online-Konferenz zum Thema Teacher Research in and with Global South bekommt sie Angebote für Kooperationen. Damals noch eine Glückssache, weil es eher wenige bis keine Projekte gab, die sowohl an einem ähnlichen Thema wie dem Laos-Projekt geforscht haben, als auch gleichzeitig die Ergebnisse praktisch umgesetzt haben.
Also entweder man macht ein Projekt oder man forscht, aber beides zusammen ist eher die Ausnahme. Es ist natürlich auch sehr aufwendig. Und ich habe dann am Ende einen Kollegen in Kamerun persönlich kennenlernen können, genau ein Jahr nach dieser Online-Konferenz. Und ich habe entdeckt, dass er in Kamerun ähnliche Dinge tat wie ich in Laos. Und so haben wir dann wie im Reißverschlussverfahren unsere Projekte versucht aneinander zu legen und gesehen, dass es geht. Und da ich insgesamt eine Strategie entwickelt habe, die PH inkludiert, auch mit ihrer Internationalisierungsstrategie, also nicht nur meine eigene Forschung geplant hatte, sondern auch PH-Ziele mit eingebunden, Studierende mit eingebunden, globale, ich will sagen, Aktivismus mit eingebunden habe, und gleichzeitig auch Publikation und Forschung. Es gibt keine Dekolonialität ohne Praxis. Wovon reden wir, wenn wir immer nur reden? Also entweder man macht sie oder es ist keine Dekolonialität. Und wir müssen jetzt auch als Englischdidaktiker das Englisch neu definieren und den Englischunterricht und die englische Sprache und die Machtdiskurse, die hiermit seit Jahrhunderten verbunden sind. Und meine Rolle als Englischprofessorin, das sind große Themen für uns. Und ich bin die Dekolonialitätsforschung, gibt es seit 50 Jahren im globalen Süden. Nur wir im Norden haben sie nicht zur Kenntnis genommen.
Unterstützt wird das Ganze übrigens von der Hochschulleitung, vom International Office und dem Rektorat. Und seit November letzten Jahres gibt es dann auch noch zwei weitere Universitäten, die da mitmischen. Die befinden sich in Ghana. Aus diesen Kooperationspartnern ist jetzt ein Research-Team aus Forschenden entstanden und als letzter Schritt sollte dann dieses Forschungsprojekt dann auch noch in die Praxis umgesetzt werden, und zwar nachhaltig. Und hier kommen dann die Studis ins Spiel. Die bekommen nämlich die Möglichkeit, sich miteinander in Tandems zu verbinden. Die drei Studentinnen aus Kamerun sind übrigens letzte Woche Freitag bereits in Karlsruhe angekommen und werden sich in den kommenden Monaten mit drei deutschen Studenten aus der PHKA, aus der Uni Marburg und der Uni Kassel zusammentun und an der Dekolonisierung von Internationalisierung und Wissensproduktion an beiden Bildungsstandorten arbeiten. Aber was genau wird jetzt eigentlich in diesen Tandems erarbeitet?
Ich biete sehr viele Möglichkeiten an und aus denen werden sie sich dann etwas aussuchen. Ich habe ein, zwei Teilnahmen an meinem einen Seminar zum Beispiel, mache ich verpflichtend. Und dann gibt es noch ein, zwei fakultative Optionen und ansonsten werde ich sagen, so und so würde ich das machen und hier sind die Dokumente oder hier sind die Menschen oder hier sind die Wege und hier sind die Hürden. Und am Ende möchte ich, dass eine Liste von Monitor- oder Empfehlungspunkten für das Rektorat dabei rauskommt, damit ich sagen kann, folgende Dinge könnten mal angeschaut werden, wenn wir die Dekolonisierung der Hochschule in ihren Strukturen voranbringen möchten. Das ist ein Angebot. Und es wird noch andere Produkte geben, Wissensproduktionen, zum Beispiel einen kurzen Film oder Blogartikel. Es wird zwei Vorträge geben auf der Konferenz der ALA, der Association for Language Awareness, die wir ausrichten vom Fach Englisch aus im Juli. Ich habe internationale Forschende, also eben auch aus dem globalen Süden, zu einem Roundtable eingeladen. Und dann haben wir eine Sektion auch für Dekolonisierung der Fachdidaktik Englisch. Und dort werden wir schauen, wie wir dann die Forschenden aus dem globalen Süden, die wir erwarten, zusammenbringen mit denen in Europa, um endlich in den Dialog zu kommen. Denn die Dekolonisierung in den Köpfen hat nichts mit dem Wohnort oder mit der Hautfarbe zu tun. Es hat mit dem Denken zu tun. Und da kann sehr viel Norden im Süden sein und da kann sehr viel Süden im Norden sein. Und wir müssen schauen, dass es uns alle betrifft. Und wie es jeden anders betrifft, ist dann Sache der jeweiligen Hochschule. Aber dass man dringend miteinander sprechen muss, weil man nur über die gegenseitige Spiegelung sich selber in seiner eigenen Positionalität erkennen kann, habe ich im Laos-Projekt verstanden.
Schauen wir mal in die Zukunft. Ist das denn ein Projekt, was sich jetzt noch über Jahre entwickeln wird oder gibt es einen festen Abschluss nach der zweiten Phase, wenn die Studierenden dann nach Kamerun gegangen sind?
In der zweiten Phase gehen die drei Deutschen nach Kamerun an die Universität dort und werden dort Ähnliches machen wie hier. Dann wird es noch eine Abschlussphase geben. Es wird auch einen Zwischenabschlussbericht geben mit Forschungsergebnissen, die wir ja auf der Konferenz, dann auf der ALA-Konferenz vorstellen, sowohl Dr. Ekembe und ich, als auch die Studierendengruppe, die vortragen wird als Studierendengruppe. Normalerweise gibt es sowas auf Konferenzen auch nicht, dass Studierende vortragen, aber hier hat es geholfen, dass ich das Abstract erstmal verfasst habe und dann wir schauen, wie weit wir dann mit den Ergebnissen kommen. Und anschließend ist es so, dass Engagement global mir schon bedeutet hat, dass dieses Projekt gerne auch noch ein paar Jahre weiterlaufen sollte. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich das noch ein paar Jahre weiter organisieren möchte, denn der Betreuungsaufwand und der Organisationsaufwand für so ein relativ kleines Projekt ist unverhältnismäßig hoch. Und ich mache es natürlich deshalb, weil es gerade in meine eigene Forschung so gut reinpasst. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum man es irgendwann dann nicht mehr weiterführt, wenn es in die eigene Forschung nicht mehr gut passt. Der Zeitaufwand ist, wie gesagt, zu hoch eigentlich dafür, wie viel Gelder kommen und wie lange das Projekt dauert. Aber es ist wichtig, dass wir hiermit einen Anfang machen, denn es gibt so ein Praxisprojekt einfach nicht. Dekoloniales, bidirektionales zwischen Norden und Süden. Ich wüsste keins, auf der ganzen Welt keins. Ich habe gesucht. Ich suche seit 3-4 Jahren, ich sehe keins. Ich hoffe das. Ja, es haben sich wohl sehr viele junge deutsche Studierende beworben auf das Projekt. Es gab aber eben nur die 2 Plätze, weshalb sie dann einen 3. Platz dazugegeben haben, aber ich kann ja keine 35 nehmen. Aber vielleicht nächstes und übernächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, wenn es gut läuft, wenn die Ergebnisse gut laufen und ich mich mit dem Projektpartner Ende des Jahres noch gut verstehe, dann kann ich mir denken, dass wir das noch eine Weile gemeinsam weitermachen.
Ja, mal schauen, wie sich dieses Projekt noch entwickeln wird und was die Studierenden am Ende des Projekts über ihre Erfahrungen berichten werden.
Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
Wie von Frau Martin bereits erwähnt, sind natürlich auch Studierende Teil dieses Projekts. Jessica zum Beispiel studiert im Master Kulturvermittlung an der PHKA und davor hat sie hier auch schon ihren Bachelor in Englisch und Kunst für die Sekundarstufe 1 gemacht. Jessica, was macht denn das Dekolonisationsprojekt so besonders?
Also das Einzigartige daran ist auf jeden Fall einmal dieser bidirektionale Ansatz. Das bedeutet, dass es nicht nur monodirektional, sondern von einer Seite zur anderen, aber auch andersrum eben geschieht. Eben die Art und Weise, wie die Arbeit an sich auch stattfindet. Also wir werden in Tandems arbeiten, 3 Studierende aus Deutschland und 3 aus Kamerun und werden das ganze Projekt eben miteinander sozusagen eine kollaborative Forschung machen.
Und wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden oder hast gesagt, boah, das ist was, was mich voll interessiert und da möchte ich Teil davon sein, was beitragen und im Endeffekt auch ja dann deine Masterarbeit drüber machen?
Mich hatten die postkolonialen und dekolonialen Theorien schon länger interessiert, vieles aber eher so auf einer theoretischen Basis. Und eben bei dem Projekt geht es eben auch darum, das mal in die Praxis umzusetzen und tatsächlich auch noch etwas zu machen und versuchen, diese kolonialen Strukturen irgendwie aufzubrechen, beziehungsweise ja, nicht nur zu besprechen, sondern auch zu handeln in einer Art und Weise.
Und warum ist es so wichtig, dass da jetzt dran gearbeitet wird oder dass es dieses Projekt gibt?
Viele wissen das gar nicht, aber Deutschland war eben zur Zeit des Hochimperialismus das drittgrößte Imperialreich in Afrika und hatte dort auch zahlreiche Kolonien. Und es geht ja auch darum, in Bezug auf die Kulturpolitik auch die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und das wird ja auch eben in Bildungsinstitutionen per se, ist es ein Auftrag sozusagen. Bildungsinstitutionen haben da eben eine große Macht auch und einen großen Einfluss drauf, wie mit dem Thema weiterhin umgegangen wird. Und ich denke, das ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das irgendwie aufzuarbeiten, die Vergangenheit. Und ich denke, so ein Forschungsprojekt ist da ein gutes Beispiel dafür.
Auf was genau hat sich jetzt die PHKA spezialisiert, dazu beizutragen?
Also die PH Karlsruhe hat das Forschungsprofil 1 zum Beispiel auch demokratische Bildung. Und das passt ja auch irgendwo in eine Art und Weise da rein.
Du hast erst Lehramt studiert und jetzt machst du Kulturvermittlung. Inwieweit kann man da einen Bezug herstellen zu deinem Studium und jetzt zu dem Projekt?
Kulturvermittlung bezieht sich auf außerschulische Lernorte vor allem. Und einerseits muss es natürlich innerhalb der Schule aufgearbeitet werden, aber auch außerhalb der Schule. Also sprich, Kulturinstitutionen müssen auch mit der Vergangenheit umgehen. Und es geht ja auch darum, sozusagen bei Museen beispielsweise, hat auch einen Bildungsauftrag. So ein Museum ist ja auch so eine Schnittstelle von Kultur und Gesellschaft und kann sozusagen als Ort des Diskurs auch verstanden werden, in dem diese gesellschaftlich relevanten Fragen auch miteinander diskutiert werden können.
Dieses Seminar, bei dem du jetzt warst zu diesem Projekt, was waren so die groben Punkte, die da besprochen wurden?
Hier werden sozusagen Fragen der Entwicklungszusammenarbeit diskutiert und anhand von Vorträgen, aber auch Workshops bearbeitet. Beispielsweise hatten wir einen Vortrag über die Einführung in die Entwicklungszusammenarbeit, über die feministische Entwicklungszusammenarbeit und auch die Sustainable Development Goals wurden breit diskutiert. Das sind eben die Sustainable Development Goals der UN 2030 eben. Genau, es gab auch einen Workshop zu Kolonialismus und die Effekte auf die Entwicklungszusammenarbeit, sozusagen die Art und Weise, wie Entwicklungszusammenarbeit betrieben wird oder verstanden wird, auch beeinflusst. Und wir hatten auch noch ein Tutorial über Check Your Basic Attitude.
Es soll ja auch ein Film für das Projekt entstehen. Kannst du da genauer was zu sagen?
Also das mit dem Film ist auch sozusagen etwas, was wir zusammen alle produzieren werden. Und auch der Filmboard e.V. in Karlsruhe macht zum Beispiel komplett die Postproduktion. Es geht halt auch darum, sozusagen von diesem Forschungsprojekt irgendeine Art von Produkt irgendwie mit rauszunehmen auch, ne? Und wir machen ja beispielsweise auch Workshops in Schulen und Podcasts, Blogartikel und ein Kurzfilm ist eben eines dieser, ja, in Anführungsstriche Produkte. Das soll jetzt nicht als abgeschlossenes Produkt verstanden werden. Damit meine ich das gar nicht. Es ist auch etwas Offenes, worüber diskutiert werden soll und Prozesshaftes per se, aber wir wollten es sozusagen auch auf eine Art und Weise noch nachhaltig machen.
Was wird in diesem Film vorkommen? Wird das eure Arbeit porträtieren, die ihr gemacht habt? Oder
was genau darin vorkommen wird, werden wir auch in den nächsten Monaten erst diskutieren. Also das Projekt ist erst an den Anfang sozusagen. Und wir haben auch unser erstes Meeting, das erste Meeting mit allen Teilnehmenden zumindest. Und da werden wir dann erstmal festlegen, wollen wir das dokumentarisch, wollen wir das szenisch? Also es ist noch sehr in den Anfängen, was das angeht. Aber sozusagen soll auch diese Fragen behandeln und auf eine Art und Weise aufgreifen, eben die innerhalb des Forschungsprojekts bearbeitet werden.
Auf welche Phase des Projekts freust du dich am meisten?
Ich freue mich auf jeden Fall am meisten schon auf die zweite Phase des Projekts, um nach Yaoundé zu fliegen und auch dort persönliche neue Erfahrungen zu erleben im Rahmen des Umfelds an sich. Es geht ja in dem Projekt auch viel darum, wie man selber mit den Gegebenheiten umgeht und das zu reflektieren. Also dieser selbstreflexive Prozess steht auch im Mittelpunkt irgendwo, ne? Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, aber auch die Stadt an sich kennenzulernen und Kamerun an sich zu sehen, da freue ich mich auch sehr drauf.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und viel Erfolg weiter mit dem Projekt.
Danke.
Der junge Kulturkanal auf der 104.8.
Es ist wieder Zeit für...
Schon gewusst?
Heute wollen wir euch mal ein Gremium an der PHKA vorstellen, das zwischen allen verantwortlichen Parteien vermittelt. Der Hochschulrat. Was macht der Hochschulrat eigentlich und wofür ist er genau verantwortlich?
Genau das klären wir jetzt gleich für euch auf. Anja Bauer ist die Leiterin der Abteilung Schule und Bildung beim Regierungspräsidium Karlsruhe und seit Beginn dieses Semesters auch die neue Vorsitzende des Hochschulrats. Damit ist sie also die perfekte Ansprechperson, um einmal einen Einblick in dieses Gremium zu bekommen. Ja, was ist denn jetzt der Hochschulrat eigentlich?
Der Hochschulrat ist ein begleitendes, vor allem ein beratendes Gremium, aber auch ein kontrollierendes Gremium der Hochschule. Wir sind verantwortlich oder begleiten die Hochschule auch bei der strategischen Ausrichtung. Wir machen auch Vorschläge zur Entwicklung und kontrollieren auch den Rektor und den Haushalt.
Was genau sind denn Ihre Aufgaben als Vorsitzende?
Ich leite das Gremium. Ich überbringe auch die Tagesordnung gemeinsam mit der Geschäftsstelle. Wir organisieren diese Tagungen. Es sind vier Sitzungen, zwei pro Halbjahr, die da organisiert werden müssen. Und dann schauen wir natürlich auch durch, was an eigenen Vorschlägen auch mit dem Rektor und dem Kanzler auch besprochen werden kann.
Wer ist denn noch so Mitglied?
Der Hochschulrat besteht aus externen und internen Mitgliedern. Die externen Mitglieder bringen natürlich, also ich bin auch ein externes Mitglied, einen ganz anderen Blick auch auf die Hochschule, auch auf die Lehre mit rein. Wir haben jemanden dabei aus einer Unternehmensberatung. Wir haben jemanden dabei auch aus der Studentenschaft. Und die bringen natürlich sicher auch nochmal einen anderen Blick von außen mit in die Hochschule rein und auch gute Diskussionsbeiträge, die, glaube ich, auch eine Forschung, eine Lehre auch weiterbringen können.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Sitzung ab?
Im Moment ist ein ganz großes Thema die Neuausrichtung der Education of Schools, also zusammen mit dem KIT. Es läuft eigentlich immer so ab, dass wir eine Tagesordnung haben. Da sind manchmal drauf Haushalt, sind auch bei auch strategische Ausrichtungen drauf und die werden dann diskutiert, die werden vorgestellt, vor allen Dingen auch Bericht des Rektors, Bericht auch des Kanzlers. Da werden einfach bestimmte Fragen dann auch gestellt, wenn irgendwas nicht klar ist. Und dann wird natürlich auch abgestimmt.
Und was sind denn so jetzt die aktuellen Themen, die den Hochschulrat beschäftigen?
Also im Moment ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen ist die Nahtstelle jetzt zwischen der Schulverwaltung und der Hochschule auch gerade sehr, sehr wichtig. Diese Neuausrichtung des dualen Studiums, das wird ein ganz spannendes Thema. Wir starten ja im Herbst mit den ersten Studenten im dualen Studium, was ganz, ganz Neues für die Hochschule, aber auch für uns, von dem wir jetzt erstmal gucken müssen, wie können wir das etablieren und wie zeigt sich es dann letztendlich auch in der Praxis.
Welche Chance haben denn die Studis jetzt da mitzuwirken?
Es gibt eine studentische Vertreterin, die Frau Silva, die auch ihre Ideen, ihre Vorstellungen aus der Studentenschaft mit reinbringt. An die kann man sich jederzeit wenden, ist externes Mitglied des Hochschulrates und kann da Ideen und auch Vorschläge mit einbringen.
Was wünschen Sie sich denn als Vorsitzende für den Hochschulrat in Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass wir als Hochschulrat wirklich auch einen Einfluss darauf haben, dass Lehre und Forschung immer wieder auch die gesellschaftlichen Veränderungen, die die Schulen ja im Moment massiv betreffen, mit einbezieht.
Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.
Wie wir ja jetzt auch schon erfahren haben, zählt zum Hochschulrat auch ein studentisches Mitglied. Zurzeit ist das Sally. Sally, wie bist du denn überhaupt in den Hochschulrat gekommen?
Also ich war zu dem Zeitpunkt Tutorin bei Herr Bolle und er war zu dem Zeitpunkt auch der Zuständige für die Suche eines neuen studentischen Mitglieds. Und tatsächlich war die Lust bei vielen Studenten gar nicht so hoch, die gefragt wurden. Und ansonsten wurde dann sozusagen die ganzen Kandidaten dem Senat vorgestellt und dann gab es eine kleine Wahl im Senat und die fanden es wohl sympathisch, das erste Mal einen Studenten zu wählen, der eben nicht deutsch ist, tatsächlich. Fanden die interessant, also der sogar aus dem Ausland hier studiert und der jünger als 2000 ist. Also weil ich halt 2001 geboren bin, weil die anderen Mitglieder waren alle immer älter oder teilweise auch in späteren Semestern oder im Master. Also die haben auch jemanden gesucht, der wirklich für längere Zeitraum dann in Frage kommt. Und dadurch, in dem Zeitpunkt war ich halt in meinem dritten oder vierten Semester und muss natürlich auch noch meinen Master machen. Das heißt, es war für die dann klar, okay, sie bleibt dann auch wenigstens länger dabei.
Und wie genau bereitest du dich jetzt auf diese Treffen vor?
Es gibt immer so im 6-Wochen-Takt ungefähr Treffen mit dem Hochschulrat. Teilweise haben wir auch Treffen mit dem Senat zu gewissen Themen. Ich versuche halt auch noch in dem Zeitraum meistens mit anderen Studenten zu reden, was sie darüber denken. Natürlich so viel, wie ich kann, aber einfach um so ein bisschen Einblicke auch von Studenten zu kriegen, weil ich will ja auch nicht als repräsentative Kraft nur über meine Meinung reden, sondern versuchen auch von anderen ein bisschen was reinzukriegen.
Kannst du uns denn von einem konkreten Thema erzählen, was in deiner Zeit beim Hochschulrat so aufkam?
Es war jetzt zum Beispiel einmal das Thema über Euler. Und ich bin ja auch Euler-Studentin. Und da war halt dann auch die große Diskussion, soll Euler weitergeführt werden oder nicht weitergeführt werden. Und dann gibt es ja auch verschiedene Ansichten. Ich habe auch Freunde von mir, die sind so, boah, teilweise ist es echt schwierig und ein bisschen blöd aufgemacht. Andere sind komplett Vertreter davon. Und ich habe auch versucht, denen zu zeigen, hey, ich bin zwar ein kompletter Vertreter von Euler, natürlich muss es verbessert werden, aber ich habe auch schon gehört Leute, die sagen, boah, eigentlich würde ich lieber gerne auf Grundschullehramt umwechseln ohne Euler. Also ich habe da auch versucht, so beide Seiten zu zeigen.
Kannst du dann auch selbst mal mit eigenen Themenvorschlägen ankommen?
Tatsächlich Themen anbringen kann ich nicht, also nicht bewusst, klar. Dafür sind tatsächlich eher die studentischen Mitglieder, glaube ich, vom Senat oder also auch die Stufe und so für zuständig. Ich bin tatsächlich eher für die kommenden Themen, die sie anbringen, dazu eine studentische Meinung abzugeben. Und ja, also selbst anbringen ist eher tatsächlich in meinem Fall jetzt schwierig. Wo ich jetzt viel reden konnte in meiner Zeit, wo ich dabei war, ging es viel ums Studienangebot. Wie können wir die PH attraktiver gestalten? was wir gerade anbieten, könnte verbessert werden oder auch was die Masterstudiengänge anbelangt, wollten die jetzt ein bisschen reformieren und ein paar neue Angebote machen. Da konnte ich halt ein bisschen Input geben. Ansonsten ist sehr viel Thema Finanzen, wo da ist jetzt auch nicht deren Fokus, dass ich da voll mitreden kann, weil dafür gibt es noch andere Mitglieder im Hochschulrat, externe, und die da ein bisschen sich besser auskennen. Dann ging es halt auch um, wie werden Stellen für Professoren, oder dann ist man auch bei verschiedenen Verfahren dabei, wie zum Beispiel jetzt bei der Kanzlerwahl, bei der Rektorwahl, habe ich halt auch mitverfolgt. Ich war jetzt nicht bei der Suche mit dabei für die Kandidaten, aber ich konnte schon im Vorfeld mit Kandidaten anschauen, den engeren Kreis mit auswählen, und eben bei der Wahl selbst war ich auch mit dabei. Der Hochschulrat dient halt eher so als Beratung. Das heißt, der Rektor und der Korrektor setzen sich mit uns zusammen, bringen Themen an, über die wir reden, und wir geben dann unseren Input. Aber schlussendlich liegt die Entscheidung meistens nicht bei uns und die Direktion kann selbst trotzdem noch Entscheidungen treffen.
Was hast du denn für dich jetzt so mitgenommen an Skills und Erfahrungen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt besser im Analysieren geworden oder ich habe jetzt so viel bessere Skills in diesen Themen, wo ich vorher noch keine Ahnung hatte. Aber wo man halt einfach nicht auslernen kann, ist wieder Art von Kommunikation. Und man sieht halt wieder auch mit den Gesprächen mit dem Senat, wie unterschiedlich Meinungen sein können, und dann immer eine Lösung für jeden zu finden oder die Diskussion irgendwie geordnet zu halten und dass jeder genug Zeit hat, um seine Meinung zu sagen. Also ich will wirklich nicht in Herrn Rippes Fußstapfen stecken, also seine Position ist echt nicht leicht. Aber da sieht man auch wieder, wie wichtig Kommunikation ist, für dass so eine Hochschule mit so vielen Personal und Studenten überhaupt funktioniert.
Hast du einen Tipp für Studis, die auch aktiv am Hochschulgeschehen teilnehmen und mitbestimmen möchten?
Ich würde einfach gerade noch jedem anraten, immer sich für irgendwas in der Uni halt einzusetzen, wenn es ihm wichtig ist. Weil ich höre so von so vielen Leuten immer ihre Meinung, aber schlussendlich wirklich ins Handeln kommen nicht viele leider. Und man würde einfach, glaube ich, als Studenten immer mehr erreichen, wenn man wirklich sich zusammentut. Weil ich jetzt als einzelne Person im Hochschulrat, wir sind halt nicht so viele Mitglieder. Das heißt, wenn ich dort eine Abstimmung habe, kann ich natürlich was erreichen. Aber es gibt halt andere Stellen, wo auch ich Grenzen habe oder wo die Stufe allein Grenzen hat, weil sie einfach nur eine kleine Anzahl an Leuten sind. Und es manchmal einfach wichtiger ist, wenn wir Studenten uns ein bisschen zusammentun würden, wenn uns ein Thema wirklich wichtig ist.
Der junge Kulturkanal auf der 104.8.
Wir haben natürlich auch noch wichtige Termine für euch. Die PHKA ist im Rathaus, und zwar am Montag, den 13. Mai von 18 bis 19.30 Uhr. Da könnt ihr einen Einblick bekommen in die Arbeit von WissenschaftlerInnen des Instituts für Bewegungserziehung und Sport. Und das wird in Form von Kurzvorträgen und kleinen Bewegungspausen stattfinden. Der Eintritt ist frei, und alle Infos, die ihr braucht, findet ihr natürlich auch auf der PHKA-Homepage.
Und eine Neuheit, die Frau Bauer vorhin auch schon angesprochen hatte. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Weg vom Bachelorabschluss in den Lehramtsberuf. Vom 2. bis 31. Mai kann man sich jetzt erstmalig auf den neuen Lehrgang Lehramt SEC 1 dual bewerben. Das ist derzeit noch ein Modellversuch in Kooperation mit Freiburg und Stuttgart und wird aufgeteilt in einen Master aus 4 Semestern. Das Besondere daran ist, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit von Hochschulen gibt, Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte und dann am Ende noch eine sehr umfangreiche Praxisphase. Nach diesen 4 Semestern folgt dann ein verkürzter Vorbereitungsdienst. Das bedeutet, dass man am Ende die sogenannte Laufbahnbefähigung für den öffentlichen Dienst bekommt. Wenn ihr mehr Infos haben wollt oder wissen wollt, ob ihr die Qualifikation dafür habt, dann schaut doch einfach mal auf der PH-Website vorbei.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Schaltet doch einfach nächstes Mal wieder ein. Das ist dann der 29. Mai.
Ja, und sollte euch bis dahin langweilig sein, dann hört doch einfach mal rein in die vorherigen Folgen. Über Spotify oder auf unserer Homepage. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns wie immer über Insta kontaktieren oder eine Mail schreiben an bildungswelle@hfm-karlsruhe.de.
Tschüssi!
Ciao!